This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Nerd Podcast. Herzlich willkommen zum letzten Star Trek Strange New World Podcast, zumindest für die erste Staffel. Wir werden heute über die Episoden 9 und 10 sprechen, das große Finale, wobei es ist keine Doppelfolge, ja? Nicht, dass das jetzt irritiert, wir reden ja nicht von einer Doppelfolge, aber wir haben weiterhin eine episodische Erzählung, das hatten wir jetzt durchgängig. Es werden zwar immer wieder Themen aufgegriffen, aber es sind zwei eigenständige Episoden, die miteinander jetzt direkt keine Verknüpfung haben, außer dass natürlich die Figuren vorkommen, es Auswirkungen hat auf die weitere Erzählung. Aber wie gesagt, keine Verbindung. Kurzer Blick insgesamt auf die Staffel. Wir hatten ja insgesamt 10 Episoden. Wir hatten einen sehr starken Anfang mit den ersten 4 Episoden. Dann hatten wir eine Schwächephase mit Episode 5 bis 8. Und Episode 9 und 10 bieten uns nochmal ein Hoch, auch da mit leichten Schwächen, aber grundsätzlich ein Hoch, mit dem wir aus der Staffel rausgehen. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Und da beginnen wir auch direkt bei Folge 9. Folge 9 mit dem Titel, wieder ein englischer Titel, All Those Who Wander. Folge mit 53 Minuten Laufzeit. Regie führte diesmal Christopher J. Burney. Der hat auch schon bei Star Trek Discovery bei Folgenregie geführt. Hat bei American Gods bei Folgenregie geführt. Und die Folge hat eine IMDb-Wertung von 8,3 erhalten. Das heißt, ihr seht schon, wir waren, glaube ich, letztes Mal bei 6,3. Wir haben einen schönen Aufschwung gekriegt, wieder nach oben. Wie immer startet die Folge mit einem Was bisher geschah. Ja, und dieses Was bisher geschah spoilert uns hier, finde ich, relativ stark so ein paar Entwicklungen aus der Folge und hier auch nochmal die Warnung. Ihr kennt es eigentlich aus jeder Review hier bei mir auf dem Kanal. Wenn ich über etwas spreche, spreche ich über alles, was mir so im Kopf geblieben ist und das komplett mit Spoiler. Ja? Das heißt, ich spreche über alle Inhalte. Wenn ihr etwas noch nicht wissen wollt, dann bitte erst die Folgen gucken und dann wiederkommen für die Besprechung. Wir haben in der Folge einmal den Rückblick auf unseren Chefingenieur Hammer, der hier über die, nochmal mit Uhura spricht. Das ist die Szene, wo sie quasi bei ihm im Praktikum war, sage ich in Anführungsstrichen. Und halt die Frage war, was ist denn das Ziel der ENA? Was ist so ihre, wann fühlen sie sich am Ziel ihrer Lebenszeit, ihres Lebens generell? Und das ist nach der Erfüllung einer Bestimmung. Und da bin ich schnell hellhörig geworden. Wenn du sowas in einem, was bisher geschah, hast, dann besteht die große Gefahr, dass die Figur diese Episode nicht überlebt. Ob das so gekommen ist, sehen wir gleich. Dann haben wir nochmal einen Rückblick auf Spocks emotionale Reaktion. Und auch das war so ein bisschen für mich so ein vorgeschobener Spoiler, wo ich mir dann auch schon gedacht habe, okay, hier wird es nochmal darum gehen, ob Spock seine Emotionen vielleicht kontrollieren kann. Ob er vielleicht seinen eigenen Emotionen erliegt, in Anführungsstrichen, oder ob er hier sich komplett von den Emotionen abwindet und mehr zum Vulkan wird. Und das letzte ist dann La'ans Erinnerung an die Gorn, und damit war schon mal klar, die Rückkehr der Gorn wird hier in der Folge irgendwie da sein, und die ich schon so als großes Böse der Staffel erwartet habe, werden hier zumindest nochmal auftauchen. Was in dieser Staffel klar wurde, es gibt dieses eine große Böse nicht, aber es gibt bestimmte Aspekte, die nochmal eine zweite Folge kriegen, wo sie ein größeres Gewicht haben. Und das waren hier die Gorn, denn die waren hier das Zentrum dieser Folge. Die Folge startet mit einem Voice-Over von Kadett Uhura, die ein bisschen über ihre Erfahrung mit der Zeit bei der Enterprise berichtet, die über ihre Zweifel spricht, ob sie wirklich hier reingehört. Und dann sehen wir wieder das Captain Steiner. Wir haben nämlich das Captain Steiner hier, mit dem wir, glaube ich, ob Folge 2 oder 3 war es, begonnen haben, wo auch Uhura das erste Mal da war. Und das Captain Steiner schließt hier den Kreis ihrer Zeit auf der Enterprise, denn das ist das Captain Steiner zur Verabschiedung der Kadetten, die ihre Praktikumszeit, ich nenne es wieder so, auf der Enterprise verbracht haben. Und jetzt wieder zurückgehen in die weitere Ausbildung. Und das ist wieder so mein Bezug, warum ich die Kadetten immer so als Azubis bezeichne. Weil das ist so ein bisschen wie ein Azubi, der erste seine Theoriephase hat an der Ausbildungsstätte und dann so in die Praxisphase geht. Und jetzt geht es wieder zurück in die Theoriephase. So wirkt das ein bisschen auf mich. Ja, und hier werden auch weitere Figuren eingeführt. Einmal Kadett Shia, also wie das Brot, glaube ich, auch geschrieben, gespielt von Jessica Denecker. Und Ensign Duke, der hier zum Lieutenant Duke wird, der wird gespielt von Teddy Kellogg, nur mit dem die Namen mal gehört. Und hier hatte ich ein bisschen Angst, denn Einführung neuer Charaktere, die auch kurzzeitige Sprechrollen kriegen und die dann auch mit auf den Einsatz genommen werden, wo wir auf eine bekannt gefährliche Rasse stoßen, die auch schon Menschen umgebracht hat. Hieß für mich, wir haben unsere ersten Red Shirts in der Serie gefunden, habe ich zumindest gedacht. Mal sehen, wie es hier nicht ausgespielt hat. Ja, kommen wir zu der Erzählung der Folge. Wir haben so eine zweigeteilte Folge, das heißt, wir haben zumindest zweigeteilte Missionen für die gesamte Crew. Wir haben einmal eine Rettungs- und Bergungsmission und einmal eine Liefermission, wo halt Energiezellen ausgeliefert werden. Die Rettungs- und Bergungsmission bezieht sich auf einen Notruf der USS Peregrine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß. Ein Schiff der Sombra-Klasse, die ist sehr ähnlich zu der Enterprise, mit der ähnlichen Technologie ausgestattet. Und die mussten durch irgendeinen Notfall auf dem Planeten Vileo Beta 5 notlanden, ein Planet, der schon länger kartografiert heißt das, glaube ich, war. Und der zu den Klasse L-Planeten gehören, Planeten, auf denen man zum Teil eine atembare Atmosphäre haben, was dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder relevant ist. Denn ich habe mich im Laufe der Folge wieder gefragt, warum steigen die auf einem Planeten aus ohne Schutzanzug? Aber dann, klar, der ist ja schon länger bekannt. Deswegen wurde er wahrscheinlich schon vollständig analysiert. Und deswegen wusste man vorher schon, hier können wir ohne Schutzanzug aussteigen. Macht in dem Zusammenhang Sinn. Zweiter Teil der Aufgabe war die Lieferung von Energiezellen für die Weltraumstation K7. Die befindet sich im Orbit des Sherman-Planeten im Aldebaran-Sektor. Und der Aldebaran-Sektor ist eine wichtige Schnittstelle zum Klingonischen Reich. Deswegen ist gerade diese Station so wichtig, die es auch schon relativ lange gibt, dass sie voll funktionsfähig ist. Und diese Energiezellen müssen einer bestimmten Zeit geliefert werden, weil die im Ruhezustand sonst entsprechend ja vergänglich sind oder flüchtig sind. Das heißt, die müssen in Betrieb gehalten werden, damit sie länger halten. Und wenn sie länger ruhen, dann werden sie halt flüchtig. Und somit müssen wir ja die Crew aufteilen in eine Gruppe auf dem Planeten, einer Gruppe, die dann zu der Raumstation. Diesmal in der Folge gibt es aus meiner Sicht keinen klaren Charakterfokus, sondern hier ist das gesamte Team so der Fokus, der hier relevant ist. Wir haben mehrere Kleinteams, die zu einem Großteam zusammenkommen und hier dann den Charakter dieser Folge bilden. Und zwar haben wir eine Crew, die sich hier auf die Außenmission begibt, also auf diese Bergungsrettungsmission. Ich sage immer Bergungs- und Rettungsmission, weil es ging immer darum, die Crew natürlich zu retten, die da ihre Notmeldung gegeben hat und auch das Schiff zu bergen. Das ist ja auch das Ziel, denn diese Schiffe sollen noch geborgen. Und dann haben wir ein Außenteam, da habe ich mir als erstes gefragt, macht dieses Außenteam insgesamt Sinn? Captain Pike führt das Außenteam an. Er hat gesagt, er möchte nochmal mit seinen Kadetten auf die letzte Außenmission gehen. Das heißt, es macht nicht nur Sinn, dass er hier das anführt, sondern dass auch Uhura und Shia dabei sind, die hier an dieser Außenmission teilnehmen. Dann haben wir für das Schiff, um das Schiff wieder in Betrieb zu nehmen, zwei Wissenschaftsoffiziere dabei. Wir haben Spock dabei und wir haben Hammer dabei, also einmal Allgemeinwissenschaftsoffizier mit Spock und den Chefingenieur mit Hammer, der das Schiff wieder in Betrieb nimmt. Dann haben wir natürlich bei Außenmissionen immer jemanden von der Sicherheit dabei, in dem Fall Laan Nunien Singh, die das hier vertritt. Und wir haben natürlich dann noch für die Crew, die ja abgestürzt ist, wo man nicht weiß, wie es denen geht, haben wir noch jemanden von der medizinischen Seite dabei. Und hier haben wir sogar zwei Leute dabei, wir haben nämlich einmal Dr. Mbenga dabei, einmal Schwester Chapel. Hat mich gewundert, dass man direkt zwei Leute mitnimmt, wobei ich da wieder sagen muss, wenn man logisch denkt, ich muss irgendwo eine Rettung durchführen, weiß nicht, was da passiert, also ob vielleicht meine Crewmitglieder sich da auch anstecken können oder da auch verletzt werden können. Dann macht es Sinn, zwei wissenschaftliche Offiziere mitzunehmen, die beide hier dann entsprechend zwei medizinische Offiziere, die beiden sich hier um Verletzte jeglicher Art kümmern können. Und dann haben wir noch den neuen Lieutenant Duke dabei, der hier, ja, ich weiß nicht genau, warum er dabei ist, ob er jetzt ein Teil von Laans Gruppe war und deswegen wegen der Sicherheit mit dabei ist. oder ob er hier ja das Redshirt ist, was mit auf Außenmission geht. Ne? Das war hier noch nicht klar. Und wir haben noch Samuel Kirk dabei. Ja, und seine Funktion habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil er ist ja eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Botaniker. Und der Planete sollte ja nicht erforscht werden. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er dabei ist. Ne? Er war im weiteren Verlauf der Episode so als emotionaler Anker, der so ein bisschen sehr viel Emotionen rauslässt. Dabei aber rein für die Zusammensetzung einer Außenmission hätte ich ihn nicht mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich wundert auch, dass so viele Führungsoffiziere dabei sind. Ne? Gut, der Captain hat es gesagt, aber dass wir dann den führenden wissenschaftlichen Offizier dabei haben. Wir haben den führenden Chefingenieur dabei. Wir haben den führenden medizinischen Offizier dabei. Das ist halt schon sehr viel Führungspersonal, was hier mitgeht. Kann man machen. Ist so ein bisschen Entscheidungssache, ne? Ja, was passiert? Man landet auf dem Planeten. Man kann nicht direkt an dem Schiff landen, wegen geothermischen Aktivitäten, damit hier wahrscheinlich nichts einbricht oder was weiß ich. Und man trifft direkt auf Blutspuren, auf erste Blutspuren. Und hier habe ich mich schon gefragt, warum geht man dann in der Form noch weiter oder sagt nicht zumindest, okay, wir warten jetzt eben, fliegen zumindest noch einmal raus, setzen den Funkspruch ab, damit wir schon mal eine grobe Information haben. Aber man kann es auch erklären, dass man sagt, okay, wir haben eine geringe Zeit, das sagt Spock dann, wenn uns erwartet hier ein Eissturm. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, der eigentlich für so etwas, so eine Situation unlogisch ist. Denn das Team teilt sich auf. Wir haben eine Aufteilung zwischen, ich habe es jetzt als drei Gruppen mal gesehen. Wir haben einmal Dr. Mbenga mit La'an, die quasi nach schauen, wo wir die Personen haben, von denen das Blut stammt. Dann haben wir die Gruppe rund um Emma, Spock, Uhura und Pike, die ins Schiff gehen und die ersten Funktionen des Schiffs prüfen und auch das wieder in Betrieb nehmen wollen. Und dann haben wir noch eine Gruppe rund um Schwester Chapel, Kirk, Chia und Duke. Und hier habe ich schon ein Problem damit, dass wir erstmal drei Teams aufteilen. Gut ist natürlich, dass es mindestens zwei Leute sind. Das ergibt durchaus Sinn. Aber diese Aufteilung, wenn wir gerade Blutspuren gefunden haben und auch nicht wenig Blut gefunden haben, ist halt so eine typische Horrortrope, ne? Dass man dann die Leute aufteilt, damit die entsprechend hier verschiedene Sachen sich anschauen und das ist halt immer schlecht und halt so ein bisschen Star Trek untypisch. Dann hätte ich zumindest zwei Teamaufteilungen gehabt, weil mir hier bei der Gruppe rund um Pike so ein bisschen Sicherheitsoffizier fehlt. Natürlich sind da die Führungsoffiziere, die sich auch selbst verteidigen können, und mir fehlt da ein bisschen Sicherheitsoffizier, wenn wir jetzt mal Duke als Sicherheitsoffizier sehen. Dann wird das Logbuch überprüft, das zeigt dann, dass hier die Gorn die Ursache sind, warum das Schiff abgestürzt ist, wurden halt Personen gerettet, eine war infiziert von den Gorn, damit das Schiff abgestürzt. Ja, und jetzt kommen wir in meinem Kopf im Alien-Franchise an, denn das haben wir auch hier. Die Gorn verhalten sich relativ ähnlich wie die Alien aus den Alien-Filmen, infizieren ihre ja, Würzträger und brechen aus diesen dann heraus, wenn wir nämlich später. Ja, nach dieser Feststellung, dann sind auch Mbenga und Spock schon, also Mbenga ist da auch schon wieder zurück mit La'an und dann sollen die beiden den Rest der Crew holen. Macht erstmal Sinn, dass wir sagen, wir sammeln uns wieder. Dann kommen wir an eine Aktion, die in dem Moment wenig Sinn macht. Jetzt kennen wir sogar schon den Übeltäter und trotzdem sind wir unvorsichtig, denn Hammer wird am Eingang zurückgelassen und der Rest des Teams geht schon ins Schiff, um nach zwei Überlebenden zu suchen, die angezeigt werden. Da habe ich mich gefragt, das Schiff ist ja jetzt schon länger abgestürzt. Hätte man jetzt nicht warten können, bis der Rest wieder da ist und dann gemeinsam reinzugehen oder zumindest Hammer nicht allein zu lassen? Das ist für mich einmal aus Star Trek-Gesichtspunkten unlogisch, weil wir eigentlich nie Crewmitglieder einzeln zurücklassen sollten in einer fremden Welt. Und des Weiteren aus Horror-Gesichtspunkten, worauf das ja ein bisschen abzielt hier. Ja, das Ganze läuft dann ins Schiff rein unter der Führung von La'an, die ja eigentlich sagt, eigentlich müssen wir die Gorn vernichten, aber wir müssen trotzdem erst nach den Überlegenen suchen. Wichtig, ergibt Sinn. Die werden dann auch von Pike, La'an und Uhura gefunden. Und dann haben wir irgendwie so einen etwas merkwürdigen Sprung, denn dann sind auf einmal noch mehr Leute in der Krankenstation, die werden also zur Krankenstation gebracht und dort werden die Überlebenden untersucht. Da wird erstmal kein Anzeichen der Gorn gefunden. So war jetzt so gut. Dann wird auf einmal dieses eine Wesen, was dabei ist, wird auf einmal krank, entwickelt Krankheitssymptome Die sehen auch, dass irgendwie die Blutadern reagieren. Würde ich sagen, sieht ein bisschen aus, wenn man eine Infektion hat, einen Parasiten hat. Und ja, das Mädchen, was schon mal so einen Gornausbruch miterlebt hat, sagt aber nichts, das ist jetzt damit zusammenhängt, sondern versteckt sich einfach nur. Das wäre für mich logisch gewesen, wenn das Mädchen durch einen Schock solche seine Stimme verloren hat und nicht mehr redet, dass sie dann einfach sich zurückzieht. War für mich hier aber nicht logisch, das Verhalten. Besonders, dass sich so zu verstecken, hilft ihr ja auch nicht viel. Weil die Viecher würden sie ja da auch finden, weil der Raum ist jetzt nicht besonders kalt, was ja dann später als Lösung gesehen wird. Und auch, dass unsere beiden medizinischen Kräfte, also einmal Schwester Chapel und auch die Chia, hier so unvorsichtig sind, wobei die doch wissen, dass hier die Gorn irgendwie involviert waren. Das verstehe ich auch nicht. Weil die Gefahr ist ja bekannt. Und das sorgt auch dafür, dass hier Schwester Chapel, nicht Schwester Chapel, sondern Chia, also eins unserer Red Shirts, entsprechend stirbt. Das heißt, die Gorn brechen aus dem Begleiter des Mädchens raus und sie wird dabei getötet. Ja, und das ist halt jetzt wieder so ein Ding, ne? Danach haben wir dann die Situation, oder parallel haben wir die Situation, dass wir hier halt diese Aufteilung wieder haben. Wir haben die eine Gruppe, die jetzt in der Krankenstation ist mit diesen infizierten Wesen, wo dann die Gorn auch ausbrechen. Und wir haben die andere Gruppe, die wiederum im Schiff unterwegs ist. Bevor wir den Gornausbruch haben, haben wir aber noch was anderes, habe ich gerade unterschlagen, fällt mir gerade wieder ein. Wir haben Dr. Mbenga, der wieder zurück erinnert wird seiner Tochter, weil das Kind ihr ein bisschen ähnlich ist. Und dann auch auf die harte Befragung von La'an sehr emotional reagiert und halt das Kind, also seine Tochter auf das Kind, das Mädchen projiziert. Und zwischen den beiden gibt es dann noch einen schönen Dialog, wo er auch sagt, ja, manchmal sind wir in der Situation, dass wir unsere Emotionen und unsere Erlebnisse auf andere projizieren. Sie meint halt, er meint sie. Er meint, nein, ich habe mich gemeint, ich habe meine Gefühle für meine Tochter auf das Mädchen projiziert. Aber darum geht es hier nicht. Wir müssen diesem Mädchen helfen, aus ihrer Situation rauszukommen. Und das können nur sie, weil sie ja bereits, also La'an bereits Situation mit den Gorn erlebt hat. Sie soll dem Mädchen helfen, aus der Situation rauszukommen. Ja, und dann haben wir halt die Situation, Benga geht, glaube ich, mit raus. Ich weiß gar nicht, wohin er geht. Ach doch, ich glaube, er geht mit raus, weil ja Duke sich verletzt hat beim Besteigen einer Jeffreys-Röhre. Und er soll halt dann nochmal verarztet werden. Da geht er mit, geht mit Spock mit und halt Schwester Chapel und Chia bleiben zurück mit den beiden Patienten. Ja, und dann schlüpfen die Gorn und Chia stirbt. Der erste Red Shirt stirbt leider in dieser Situation. Dann, ich habe es mal bezeichnet als irgendwo im Schiff in meinen kurzen Notizen, haben wir dann die restliche Crew. Und dort haben wir dann auch Spock einmal zu sehen, der eine Spur findet, wo wohl etwas in die Lüftung geflüchtet ist. Wahrscheinlich einer der Gorn. Was ich da überhaupt nicht verstehe, warum spricht er denn nicht darüber? Warum erzählt er denn nicht, was er da gerade gesehen hat? Das wäre doch eigentlich für einen Vulkan ja nur logisch, jetzt darüber zu sprechen, was ich gesehen habe. Und dann haben wir die Situation, Duke wird verarztet und dann kriegen wir den Jumpscare. Er wird von einem aus der Dunkelheit, wahrscheinlich von einem Gorn erwischt und verschleppt. Und dann entsprechend auch getötet. Und bei Spock bricht die menschliche Wut so langsam durch. Anderer Bereich auf dem Maschinendeck haben wir Hammer und Uhura, die ja die Maschinen wieder ans Laufen bringen. Natürlich wieder unser Technikteam hier vereint. Dann riecht Hammer auf einmal Blut, wo ich mich frage, warum riecht er jetzt erst Blut? Liegt es dran, weil die Belüftung jetzt erst aktiv ist? Hätte er das nicht vorher schon wahrnehmen müssen, also menschliches Blut? Ja, und dann erscheint hier der große Gorn, wahrscheinlich der, der auch Duke verschleppt hat. Und der spuckt Hammer an und später stellt es dann raus, damit wird er auch infiziert mit den Eiern der Gorn. Und das soll dann entsprechende Konsequenzen. Wir haben La'an, Chapel und das Kind, die zur Rettung kommen. Da frage ich mich jetzt wiederum, warum ist das Kind nicht bei Pike? Warum ist La'an mit dem Kind jetzt unterwegs? Gut, Chapel würde es da rausgebracht haben aus der Krankenstation. Und ist dann vielleicht auf La'an getroffen und die ist dann mit denen weiter. Ganz merkwürdige Erzählung. Ja? Also das war für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar, wie jetzt diese Konstellation wieder zusammenkam. Und dann kommt natürlich der große Plan, wir müssen die Monster fangen. Dann kommt die Erklärung, ja, die vermeiden halt Kälte. Die tragen keine Kälte, deswegen ist aus einem Monster von draußen wieder reingekommen. Und die wollen eine Falle stellen, und zwar das ganze Schiff abkühlen und im Frachtraum dann Egon fangen. Und hier bleiben Spock und Hammer entsprechend als ja, Betreiber der Falle zurück, wobei das auch nur temporär ist. In dem Moment ist Spock noch da mit in dem Raum und danach ist Spock auf einmal in einem, mal sagen, Vorflur, aber an einer anderen Stelle, weil der Gorn dann wieder anders ist. Das war mir irgendwie nicht so ganz klar. Also das ist irgendwie für mich ein bisschen durcheinander gegangen. Ja, Pike und M'Benga jetzt wieder mit dem Kind, das ist jetzt auf einmal wieder bei Pike ist, sind auf der Brücke, übernehmen da die Kontrollen, wo ich mich frage, warum denn jetzt auf der Brücke? Den Raum hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Warum nehmen wir denn nicht einen anderen Raum, den wir schon geklärt haben, in Anführungsstrichen, ne? Warum nehmen wir nicht zum Beispiel das Maschinendeck oder sonst was? Oder da war ja der Gorn, macht ja keinen Sinn, Maschinendeck, stimmt. Da macht die Brücke wieder Sinn. Oder halt die Krankenstation, wo die jetzt schon weg sind. Schwierig. Also das kann man doch erklären, dass man sagt, okay, da haben wir noch keine Begegnung gehabt, deswegen gehen wir jetzt dahin, aber auch da können die ja hinkommen. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, dann haben wir die anderen im Flur, da soll halt zum Unlocken benutzt werden. Da hat der Gorn auf einmal so eine Predator-Sicht. Das hier haben so eine Mischung aus Alien und Predator. Ja, und der folgt dann Uhura, die den Transporterraum lockt. Der wird dann abgekühlt, da wird er eingesperrt. Der wird dann, flüchtet dann wieder um die Lüftung. Da ist dann Spock im Flur, der sich dann um das Vieh in der Lüftung kümmern soll, dann seine Emotionen rauslässt und dabei auch die Kontrolle verliert und fast auf Kirk losgeht, der ihn wiederum vor dem zweiten Gorn schützt, der von der anderen Seite kommt. Denn hier erkennen sie erst, dass es zwei Gorn sind und nicht nur die, also der eine, der aus der Krankenstation gekommen ist. Und die werden dann gemeinsam eingesperrt, dann bekämpfen die sich, um den Alpha rauszukriegen. Da war ich dann mittlerweile bei Alien vs. Predator angekommen. Und der Alpha wird dann von La'an in den Frachtraum gelockt, wobei ich mich frage, warum ist denn jetzt La'an am Frachtraum und nicht mehr Spock am Frachtraum, weil der war doch eigentlich bei Hammer und sollte mit ihm die Falle betreiben. Ich weiß nicht, warum das so verändert wurde auf einmal. Aber es macht natürlich Sinn, dass La'an das ist, weil die ja die Verbindung zu den Gorn hat und sich mit dem auch anlegen möchte. Und der wird dann durch Hammers Hilfe eingefroren und dann von ihr mit entsprechendem Emotionsausdruck zerstört. Das macht alles Sinn, aber da hätte man doch direkt am Anfang sagen können, La'an und Hammer bauen hier die Falle. Das ist das Ziel. Ja, und dann kommt natürlich die Szenerie, Hammer ist infiziert, Hammer wird sich opfern und ja, er redet nochmal Uhura gut zu mit dem, was er halt alles von ihr gelernt hat, was er von ihr erwartet und wie viel er in ihr sieht. Und dann verlässt er den Frachtraum in die Kälte draußen, weil die Frauen natürlich die Kälte nicht vertragen und stürzt sich da in den Abhang runter. Ja, finde ich total schade, sehr schade, dass man so einen interessanten Charakter jetzt schon aus der Serie genommen hat. Hätte mir da ein bisschen mehr von ihm gewünscht, kriegen wir leider nicht. Natürlich macht es Sinn, nicht nur zwei Red Shirts hier sterben zu lassen, sondern auch einen wirklichen Belastung für die Crew zu erzeugen, dadurch, dass eine der engsten Personen hier aufstirbt. Nachvollziehbar, verstehe ich. Wir haben dann die Abschiede und die Beerdigung, wo alle nochmal schöne Worte zu ihm finden. Und die Beerdigung verlässt Spock dann, der dann wirklich so einen emotionalen Ausbruch kriegt. Und Chapel läuft hinter ihm her und er bricht auch fast bei ihr, dass er so Gewalt aus ihm rausbricht. Aber sie schafft es, ihn zu beruhigen und ihm auch zu sagen, das, was du hier als Schwäche siehst, das ist deine menschliche Seite und die gehört genauso zu dir wie auch deine vulkanische Seite. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, wir haben hier eine sehr einfache, in Anführungsstrichen, Alien-Geschichte mit so typischen Fehlern, ne? Wir teilen uns auf. Wobei es hier Star Trek-mäßig besser gemacht ist. Wir haben also nie Einzelpersonen unterwegs sind. Wir haben immer Gruppen. Ja? Das macht schon mal Sinn. Das finde ich gut. Aber halt dieses typische Horrorfehler, Aufteilen der Gruppe in mehrere Kleingruppen, hat mich ein bisschen gestört. Ich finde aber auch viele Momente hier sind natürlich Star Trek-typisch und Star Trek-mäßig auch gut. Nämlich einmal das Thema. Wir wollen das Schiff in Betrieb nehmen und dafür brauchen wir die passenden Leute. Wir brauchen Wissenschaftsoffiziere, die erkennen, wo sind die Probleme und diese dann beheben. Das wurde alles aufgebaut. Wir brauchen Sicherheitsleute, die unsere Leute schützen. Wurde aufgebaut. Und wir haben hier natürlich auch diese emotionalen Verbindungen, dass La'an quasi hier ihre emotionale Befreiung kriegt, dadurch, dass sie sich endlich gegen die Gorn, vor denen sie jahrelang im Grunde in ihrem Kopf weggelaufen ist, zur Wehr setzen kann. Auch das wurde gut. Wir haben eine sehr emotionale Bindung durch den Tod von Hammer, also erst durch die Infektion und dann den Tod. Das kann natürlich die Infektion, kann natürlich der Tod der beiden Redshirts nicht erreichen. Aber durch Hammer wohl das hier. Also eine Folge, die deutlich besser war als die Folgen 5 bis 8. Nicht sehr gut, aber eine wirklich gute Folge, muss ich dazu sagen. Ja, mit ein paar unlogischen Entscheidungen. Folge 9, das große Finale, Folge 9, Quatsch, Folge 10, das große Finale, A Quality of Mercy, die längste Folge mit 62 Minuten unter der Regie von Chris Fisher, der auch schon Folgen von The Stand, also von der neuen The Stand-Serie, die wir auf Stars Play hatten, bei Amazon, Regie geführt hat, bei Warehouse 13 und bei Person of Interest. Ich glaube, die best- oder zweitbest bewertetste Folge von Strange World mit 9,1 und die Folge beginnt mit dem, was bisher geschah, mit Pikes Visionen der Zukunft. Und zwar natürlich wieder dieser Blick, dass da Crewmitglieder sterben und dann auch seine Vorgehensweise in vorherigen Folgen, dass er sich halt informiert hat über diese Crewmitglieder, die dort sterben werden. Die Folge startet mit einer Mission, mit einer Liefermission. Es werden Vorräte geliefert an einen, was war es, so ein einen Minenplaneten, einen Minenmond, wo Sachen abgebaut werden, wo halt die Enterprise und ein weiteres Schiff entsprechende Vorräte hinliefern. Das Ganze ist genau in der Grenze zwischen der Sternenflotte und dem Romulanischen Reich. Das hat in dem Romulanischen Reich ist hier, was erzählt wird, das hat noch keiner die Romulaner gesehen. Aber es gibt halt eine Vereinbarung über die Grenze. Verstehe ich nicht. Wie können wir mit jemandem das vereinbaren, mit jemandem verhandeln, den wir nie gesehen haben? Das hätte man vielleicht mehr ausführen müssen. Aber gut, wann drüber. Wir haben ein Wiedersehen mit Captain Batel oder Bartel, gespielt von Melanie Scrofano. Die kennt ihr vielleicht als Wyona Earp aus der gleichnamigen Serie. Und die war ja in der ersten Folge die Freundin oder die Bettpartnerin von Pike, weiß nicht so genau. Und die taucht ja wieder auf. Ja, und in der Erzählung haben wir dann, wie gesagt, die Romulaner, die nicht bekannt sind. Warum? Aber es gibt trotzdem irgendwie eine Vereinbarung über Grenzen. Das hat sich mir nicht erschlossen. Und ja, er möchte dann, sind halt dann der Chef von diesem Planeten, erzählt dann hier ja drüber, wie es da bis jetzt gelaufen ist. Und dann kommt sein Sohn dazu, der so gerne den Captain kennenlernen wollte. Und dann stellt sich heraus, der Sohn ist einer von denjenigen, die bei dem Unfall, der in Pikes Zukunft passiert, starb. Und er möchte jetzt das verhindern, indem er ihm einen Brief schreibt und wird aufgehalten, dies zu tun, von einer Person aus der Zukunft. Und ich hatte erst Sorge, okay, jetzt kommt hier ein Q. Aber nein, es ist Pike selbst, der von dem klingonischen Geistlichen wieder geschickt wurde über einen solchen Zeitkristall. Das fand ich schön. Hier haben wir nochmal den Rückgriff. Der Zeitkristall hat einmal Pikes Zukunft gezeigt, hat ihm damit quasi einen negativen Teil für sein Leben gegeben, will aber hier wieder helfen oder die wollen damit helfen, dass die Zukunft nicht zerstört wird. Denn der Bezug aus der Besuch aus der Zukunft sagt ihm, dass die Rettung weniger für den Tod von Millionen führen wird. Und damit, um das zu verstehen, wird er in die Zukunft versetzt, also in die ich glaube sogar in die Position seiner Person, die bei ihm war, und ist hier weiterhin Captain auf der Enterprise. Das Unglück ist nie passiert, weil die Personen entsprechend gewarnt wurden. Aber die Crew seiner Enterprise hat es verändert. Spock ist jetzt Nummer 1, weil uns im späteren Zeitpunkt übermittelt wird, dass seine aktuelle Nummer 1 Una im Gefängnis ist. Sie ist gefangen genommen worden. Und die Erklärung dazu, die erfahren wir ganz am Ende der Folge. Uhura ist Lieutenant, weiterhin auf dem Schiff. La'an ist nicht mehr da, sie ist jetzt auf einem anderen Schiff, auf das wir später treffen. Nämlich auf das Schiff von einem gewissen James T. Kirk. Auf dem Schiff von James T. Kirk. Dort ist sie jetzt erster Offizier. Und auf diesen James T. Kirk treffen wir später. Ortegas ist weiterhin auf dem Schiff. Sie ist hier extrem angriffslustig dargestellt. Wir befinden uns natürlich gerade in einem kriegerischen Konflikt mit den Romulanern, weil wir haben gerade ein Schiff, das aus Osten der Föderation zerstört. Und Ortegas ist sehr darauf aus, wir müssen die zerstören. Und es tritt für mich hier sehr aggressiv auf. Das ist so ein bisschen wie ihre Rolle in dieser Märchenfolge, die ja auch sehr auf bedacht war, anzugreifen und sowas. Aber finde ich hier zu extrem, ohne eine Erklärung dahinter. Wenn man jetzt erklären würde, bei Einheitszerstörung wurde jemand aus ihrer Familie umgebracht, würde es für mich mehr Sinn ergeben, als einfach so aus dem Nichts. Ja, ja, das romulanische Schiff hat eine spezielle Waffe, mit dem es Energieimpulse schießt und damit den ganzen Außenposten zerstört. Und Pike und Kirk einigen sich dann drauf, dem Schiff zu folgen. Spock findet einen Weg, es aufzuspüren, und sie folgen ihm bis an den Rand des Föderationsraums. Und dort gibt es dann nochmal einen Konflikt, wobei von dem Schiff, also das Schiff so beschädigt wird, dass sein Antrieb nicht mehr reicht, um nach Romulus zurückzukommen. Und auch die Enterprise so beschädigt ist, dass sie nicht mehr kämpfen kann. Und dann gibt es so einen kleinen Waffenstillstand. Ja, und da ist die Frage, wie es dann weitergeht und wie es weitergehen soll. Und das ist die große Diskussion, die dann innerhalb der Enterprise ausbricht. Für mich kam erstmal die große Frage auf, kriegen wir vielleicht für die zweite Staffel mal ein Big Bad? Kriegen wir die Romulaner in der zweiten Staffel wieder als große Gefahr? Oder gibt es zumindest eine weitere Folge, die das wieder aufgreift? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und dann ist ja die große Frage, was ist denn ein kriegerischer Akt? Ist jeder, ist die Außergefechtsetzung eines solchen Schiffes ein kriegerischer Akt? Wenn man nur den Antrieb außer Gefecht setzt, würde das schon so zählen? Und was machen wir jetzt? Zerstören wir das Schiff? Oder bleiben wir an dem Schiff dran, versuchen über Verhandlungen das aufzuklären? Und da haben wir zwei Parteien, das finde ich sehr interessant. Wir haben einmal die Seite, die sagt, wir wollen das Schiff zerstören, wir müssen Stärke zeigen, damit sie nicht glauben, das ist so ein Argument von Kirk, damit sie nicht denken, die können mit der Sternenflotte alles machen, die Romulaner, weil die wehren sich ja sowieso nicht. Und Spock, der ja mittlerweile herausgefunden hat, dass die Romulaner den Vulkaniern ähnlich sehen, schlussfolgert sehr gut, was ich finde, der dann sagt, wenn die uns so ähnlich sehen, kann es gut sein, dass sie ähnliche Wurzeln wie die Vulkanier haben. Und die Vulkanier haben auch aggressiv kolonisiert. Und wenn man hier Schwäche zeigt, kommen sie erst recht damit. Und Ortegas ist ja sowieso extrem kriegerisch aufgestellt. Die spricht halt auch entsprechend für den Angriff. Ja, und dann haben wir die, die dagegen sprechen. Das ist einmal Pike, das ist einmal der Doktor, der auch sagt, ich will keinen Krieg auslösen. Und ich glaube, Uhura positioniert sich auch noch so. Bin ich mir nicht mal so ganz sicher. Das heißt, im Endeffekt sagt Pike, okay, ich setze mich jetzt hier durch. Wir versuchen zu verhandeln. Es wird also eine Verhandlung angestoßen. Die wird auch vom romulanischen Captain positiv aufgenommen, aber sein erster Mann schickt eine Nachricht an die Flotte. Und diese erscheint dann auch an der Grenze zum romulanischen Raum, genau auf der Grenze in der neutralen Zone. Und ja, die erfordern von der Enterprise die Kapitulation. Und ja, da ist natürlich Pike nicht so von angetan und erzählt dann die ganze Situation, wie es dazu gekommen ist. Und dafür wird der romulanische Captain exekutiert. Das heißt, er war wohl beauftragt worden, sowas zu machen. So habe ich es jetzt im Nachhinein interpretiert. Aber er soll sich nicht erwischen lassen. Und deswegen wird er hier exekutiert. Und damit bricht quasi der Kampf los. Kirk war in der Zwischenzeit weg und hat eine Gegenstreitmacht aufgestellt. Er hat nämlich genau diese Drohnen, von denen vorher gesprochen wurde, jetzt als Schiffe aufgerufen, weil die Romulaner ja wahrscheinlich auch nicht wissen, wie die Schiffe aussehen. Ja, die Romulaner greifen dann an. Bei dem Angriff wird die Enterprise einmal hart getroffen, was dafür sorgt, dass Spock hier fast tödlich verletzt wird und auch ganz klar gesagt wird, er wird nie wieder derjenige sein, der er vorher war. Und im Folge des Ganzen erklären die Romulaner der Föderation den Krieg. Und das ist jetzt die Folge davon, dass der erste Unfall nicht passiert ist und sich somit die Situation nicht geändert hat. Denn wenn Pike den Unfall gehabt hätte, wäre Kirk Captain geworden. Kirk und Spock wären das neue Team geworden als Captain und erster Offizier. Und Spock wäre wohl derjenige gewesen, der hier die Zukunft gerettet hat. Also Spock ist der Schlüssel zum Frieden. Das vermittelt Pike sein zukünftiges Ich, was es nämlich sagt, der Schlüssel zum Frieden liegt gerade auf der Krankenstation. Und was sagt uns das Ganze? Eingriffe in die Zukunft können ein sehr schlechtes Ende haben. Und Pike nutzt dann die Zeit noch, die er noch in der Gegenwart, in der Zukunft ist, um Kirk etwas besser kennenzulernen. Das heißt, wir etablieren hier schon Kirk mit einem anderen Darsteller. Ich bin mal gespannt, ob er in der nächsten Staffel nochmal auftaucht. Zurück in der Gegenwart, kommen wir dann in die Situation, dass Una quasi abgeführt wird, verhaftet wird. von Pikes Freundin. Es ist nämlich rausgekommen, dass sie Illyrianerin ist. Wie auch immer das rausgekommen ist, denn Pike hat es sicherlich nicht verraten. Hier ist jetzt die Frage, ob es jemand anders, der es erfahren hat, verraten hat. Oder ob doch noch irgendwelche Scans das ausgeplaudert haben. Das ist dann die Situation, warum sie in Gefangenschaft ist. Das heißt, das ist ein Teil der Zukunft, der hier schon geschrieben ist. Und wir haben erfahren, dass Spock hier wichtig für die Zukunft ist. Er spricht auch mit Kirk, der mit Pike, der ihm nicht direkt sagt, dass er betroffen ist, aber durch die ganzen Anleitungen kann Spock das logisch schließen. Da ist wieder diese Vulkanier-Logik, die mir sehr gut gefällt. Ja, und die Quintessenz des Ganzen ist natürlich, dass manches Schicksal unausweichlich ist. Das sagt Pike auch. Und dass man, wenn man versucht, dieses Schicksal durch Eingriffe in Ereignisse, die kommen, abzuwenden, dazu führen kann, dass andere darunter leiden. Das ist für mich eine relativ bittere Nachricht, weil es heißen würde, Schicksale sind schon vorgeschrieben. Man kann es aber auch so interpretieren, dass manche Schicksale vorgeschrieben sind und manche Sachen so passieren müssen, wie sie vorgeschrieben sind. Und da ist natürlich jetzt die Frage und auch der Konflikt, der für mich hier in Pikes Kopf schon gelöst ist, ist man bereit dafür, sich selbst zu opfern, um Millionen von anderen Menschen und anderen Lebewesen zu retten. Ich glaube, er hat für sich hier eine Entscheidung getroffen, dass das der Fall ist. Ja, und das war die letzte Folge von der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Ich habe hier eine gute Serie gesehen mit zwischenzeitlichen Schwächen. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe hier Aussichten für die zukünftige Staffel gesehen. Wir haben jetzt Una, die nicht mehr da ist. Der erste Offizier muss neu besetzt werden. Ich glaube, dass jetzt Spock hier den Aufstieg macht. Wir haben im Nachspann der letzten Folge haben wir Uhura, die nochmal auf die Brücke kommt und auf ihren Platz schaut. Das heißt, ich glaube, dass da die Entscheidung ist, dass sie zurückkehrt. Auch das. Wir haben unseren unseren Chefingenieur, der nicht mehr da ist, der leider gestorben ist mit Hammer. Ich frage mich jetzt, ob hier jetzt schon Scotty eingeführt wird, denn der ist in der Zukunftsvision, kann man zumindest erahnen, dass der Chefingenieur, mit dem er kommuniziert, dass das Scotty sein soll. Vielleicht wird der ja auch schon eingeführt. Und wir haben die Romulaner als Bedrohung hier. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir hatten auch noch den Bruder von Spock, ja, den Stiefbruder von Spock in der letzten Folge. Vielleicht kommt da irgendwie ein Pakt mit den Romulanern, irgendwie eine Verbindung, die da einsteht, was seine Gefahr in der nächsten Staffel ist. Ich bin zufrieden mit der Staffel. Selten sind Staffeln insgesamt gut. Die haben halt sehr stark vorgelegt und dann eine Schwächephase gehabt. Aber insgesamt war es eine gute Staffel, eine gute Serie. Und ich würde sagen, hätte ich sie 2022 schon gesehen, wäre sie auch in meinen Top 10 Serien gewesen. Das kann ich ganz klar sagen. Denn sie war besser als manche Marvel-Serie. Das muss man neidlos eingestehen. Ja, jetzt geht's wieder um euch. Wie fandet ihr die Serie denn? Würde sie zu euren Top-Serien gehören? Gehört sie vielleicht schon zu euren Top-Serien des Jahres? Was hättet ihr euch anders gewünscht? Das würde ich gerne mal wissen. Und ich habe noch eine Frage, und zwar, möchtet ihr weitere Episodengespräche auf diesem Kanal, oder ist es euch lieber, wenn ich am Ende, zum Beispiel mit dem Sturzbrech, mit dem ich das oft gemacht habe, lieber Staffeln zusammenfasse? Das würde ich gerne von euch wissen. Hinterlasst mir das mal in den Kommentaren, bei YouTube, über Social Media, über Discord, ganz wie ihr mögt. Und ich würde mich freuen, da auch wieder von euch zu lesen und bedanke mich erstmal, dass ihr hier diese Staffel mit mir verbracht habt und mit mir zusammen begleitet habt. War wirklich Spaß für euch, sowas zwar zu sehen, dass ihr euch das auch anhört. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder zum nächsten Podcast, egal ob Nerd-Podcast oder Wrestling-Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Und würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. We'll be right back.